Meine Frau und ich, wir standen auf dem Dach bei uns in der Stitzenburgstraße, als diese eindrucksvolle Sonnenfinsternis war. Der Regen hat ja dazugepasst zu dieser gespenstischen Dunkelheit. Und da hörte ich vom Dach eines Nebenhauses, wie plötzlich eine Frau sagt, und wenn jetzt die Welt unterginge, waren Leute, die sicher keinen Bezug irgendwie zu einer Gemeinschaft oder einer Gemeinde haben. Und das heißt, ich habe ja mein Testament noch nicht gemacht. Wie wenn das in diesem Augenblick was nützen würde. Und da wurde es deutlich, wie Menschen Angst haben, als ob Gott hinter ihnen her sei. Wie so ein fieser Schuppo, der seine Radarblitzer aufbaut am Ortsausgang im Dunkeln. Irgendwo erwischt er mich. Was ist das wunderbar, dass wir heute im Licht der Gegenwart Gottes stehen. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Der Freude, dass er uns führt. Wir haben das so eindrucksvoll erlebt bei diesem Ferienwaldheim und dem großen Einsatz der Mitarbeiter in den vergangenen 14 Tagen. Und die Güte und Liebe unseres Gottes. Wir wollen miteinander ein Loblied singen. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. 330. Wir singen die Verse 1 bis 3 und den 5. Vers. 330, 1 bis 3 und 5. Treuer und barmherziger Gott und Herr, wir haben deine Größe und Macht erlebt, auch in den vergangenen Tagen, und wollen dich preisen über den Werken deiner Schöpfung. Wie wunderbar hast du uns versorgt und wie groß ist die Welt, die du geschaffen hast. Tag und Nacht, die Sommerhitze, die Kälte und der Regen, aber auch die Liebe von Menschen und das Wunder, dass du zu uns redest, dass du uns suchst, auch da, wo wir uns verrannt haben, in der Gottferne, in der Schuld, in der Verlorenheit. Da suchst du uns mit deiner Liebe. Herr, wir wollen heute dir begegnen, deinem Wort, dich hören, deine Stimme vernehmen. Und wir möchten dich bitten, dass du in unserem Leben Neues und Großes gestalten kannst. Wir brauchen zunächst deine Vergebung, deine Heilung, deinen Frieden. Aber du musst uns leiten und führen. Wir brauchen deinen Ruf und deinen Heiligen Geist, der uns erleuchtet, dass wir dein Wort verstehen können. Und wir wollen dir danken, dass du uns nie im Finstern lässt. Wo du bist, da ist das Licht. Herr, wir wollen dir in der Stille danken. Wie groß ist deine Güte, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Amen. 842 in unserem Liedheft, 842. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod und Leben, 842.
unterscheiden kann.
In unserer Zeit ist es sehr wichtig, dass wir ein schönes Leben haben, aber was wir gerade gesungen haben, ist, dass auch in ganz großen Bedrängnissen und Nöten der Glaube triumphiert. Ich weiß gar nicht, wo das heute noch probiert wird. Es gibt viele, die sagen, wenn Gott uns nicht die Bedrängnisse wegnimmt, dann glaube ich nicht mehr an ihn. Strafe ich ihn mit Verachtung. Wir sind nicht mehr bereit, die Bewährung auf uns zu nehmen. Ich lese von Josef, den Gott durch unsagbare Tiefen geführt hat. 1. Mose 37, das Seite 42 in Ihren Bibeln. Wir lesen nachher dann den zweiten Teil weiter. Wir unterbrechen es nur durch unser Lied. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Die Heilsgeschichte Abrahams geht hier weiter. Und sie geht so weiter, gerade dort in diesen unheimlichen und grauenvollen Ereignissen. Dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt, siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Das ist das Schlüsselwort des ganzen Kapitels. Aber sein Vater behielt diese Worte. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Da fand er einen Mann, wie er umherirrte auf dem Feld. Er fragte ihn und sprach: Wen suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Wir singen jetzt zwischendurch das Lied 825. Herr, du gibst uns. Ach nein, das singen wir erst nach der ganzen Lesung. Warten wir noch, ich lese noch fertig, natürlich. Entschuldigung. Gut, ich lese noch fertig, wir sind mittendrin. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf, Wir haben Vers 18, jetzt bin ich völlig durcheinander. Also, bei 18 müssen wir einsetzen, da haben wir unterbrochen. Ich möchte immer den Gottesdienst von der regulären Form ein wenig befreien, jetzt bin ich selber drüber gestolpert. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen. Und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergieß nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Das war ein fröhlicher Schmaus. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut, und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern, die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn, und sein Vater beweinte ihn. Jetzt singen wir das Lied 825 in unserem Liedheft.
Thank you.
Da geht's um ziemliche Familiennöte. Und heute ist die Familie in die Kritik geraten. Kennen doch die Schlagzeilen. Rabiater Vater prügelt seine Kinder oder Rabenmutter lässt Baby verhungern. Und da ist man heute schnell dabei zu sagen, die Familie sei eine Kriseninstitution. Wissen Sie, in unserer Welt ist die größte Gottesgabe unter die Räuber gefallen. Die Familie ist eine wunderbare Ordnung Gottes. Ich sage das den jungen Leuten. Welch eine Geborgenheit, welch eine Liebe kann man da finden? Aber ich weiß, jetzt kommen wir gleich und sagen, aber bei mir, wenn Sie mal wüssten, wie es bei uns daheim zugeht, unsere heutige Generation meint ja, müssen wir kritisch fragen, wir hätten ein Recht, Menschenrecht auf ein problemloses Leben. In unserer harmoniesüchtigen Zeit sagen wir, der Staat, die Gesellschaft ist es schuldig, uns das zu garantieren. Und wenn es bei mir nicht so daheim aussieht, dann klage ich das bei der Gesellschaft ein. Und ich habe nichts dagegen, dass Sie eine Familientherapie machen. Ich habe auch nichts dagegen, dass Sie sich abnabeln. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Sie das Alter erreicht haben, dass Sie von zu Hause ausreißen und Ihren eigenen Weg gehen. Aber Sie werden eine interessante Erfahrung machen. Die Familie, die Sie gründen, hat genauso Teil an den Schwächen und Schäden. Nicht, weil das an der Institution liegen würde, sondern weil das an uns Menschen liegt, an uns gottlosen Menschen, die wir die Ordnungen Gottes so zerstören müssen. Deshalb ist die Bibel so ein nüchternes Buch und sie erzählt das. In der ganzen Bibel finden Sie auch bei den frommen Familien nicht eine problemlose Familie oder Ehe. Merkwürdig. Aber das liegt nicht an Familie oder Ehe. Noch einmal, das sind große Gaben Gottes. Es liegt an uns und an unserem Wesen. Weil in dieser Welt alles zerstört und zerbrochen wird, damit ist nichts gerechtfertigt, auch von den Missständen. Im Gegenteil, das ist alles schlimm. Jetzt fragen wir ja heute wieder, ja, wo ist denn Gott in einer Welt, in der es so schlimm zugeht? Ja, das ist doch mit Händen zu greifen, wo Gott ist. Gott ist bei dem Josef. Bei dem, der sich nicht beschwert über seine Eltern oder über seine Geschwister. Bei Josef, der hindurchgeht. Das ist meine erste Botschaft heute für Sie. Wissen Sie, dass Gott Sie sendet und seine Macht und seine Größe darin demonstrieren will, dass er Sie auch in Leidensdruck hineinführt, in Probleme, in Nöte. Aber er sagt doch, ich bin bei dir. Und Sie sollen es erfahren, wie Sie mit Gott über Mauern springen können, wie Gott größer ist als alles, was uns bedrängt, so wie wir es doch gerade im Lied gesungen haben, was das auch sein mag, ob das Wellen sind oder Sturm oder Feindschaft oder Bitterkeit. Ich will doch hindurchgehen wie ein Josef. Und noch einmal. Ein Josef geht nicht durch mit dieser Bitterkeit. Wart mal, wenn ich euch kriege, ich werde mich an euch rächen. Nicht mit dieser Bitterkeit und doch nicht mit diesem Selbstmitleid. Ach, wie schwer habe ich es doch. Was uns die Bibel erzählt, ist die Geschichte des Glaubens. Kennen Sie überhaupt den Glauben, der Gott vertraut? Ein schwacher junger Mann mit 17 Jahren geht seinen Weg ganz, ganz allein und Gott ist mit ihm. Das Geheimnis der Josefs Geschichte. Ich bin unter Gott. Und ich möchte Sie nur bitten, machen Sie das in Ihrem Leben ganz fest. Lassen Sie sich von Gott senden und gehen Sie Ihren Weg durch eine unheilvolle, leidvolle Welt. Wird Ihnen nicht erspart sein, Leidensdruck und Feindschaft, Unrecht und Bosheit. Ich bin überzeugt, Sie haben gar keine Harmonie, aber seien Sie ein Zeuge Jesu. Seien Sie ein Lichtträger Jesu in einer finsteren Welt. Es geht nicht um menschliche Schwächen in dieser Geschichte. Möchte ich dich unterschreiben. Es geht nicht um menschliche Schwächen. Selbst die gute Lutherbibel erklärt, hat hier manche dumme Entgleisungen in ihren Erklärungen an der Seite. So verstehen viele die Bibel als ein Buch, wo man da sitzt und die Arme übereinander schlägt und sagt, was sind das doch für blöde Leute da in der Bibel. Der Josef, warum petzt er auch so über seine Brüder? Hört's, petzen ist nicht erlaubt. Kinder, hört her, petzen ist nicht gut, sonst kriegt er eins auf den Kopf, auf die Mütze. Das ist noch nicht der Sinn. Wie wenn das damit gerechtfertigt wäre, dass man den Josef in den Brunnen schmeißt. Das wäre ja eine seltsame Gesellschaftsordnung der Bibel. Aber es gibt Moralisten, gerade genug, und gerade die freizügigen Bibelleser, die sind es auf einmal, die hier zu moralisieren anfangen, die über den Vater Jakob richten und behaupten, er hätte seine Kinder ungleich behandelt. Das stimmt ja gar nicht. In dem biblischen Bericht spüren Sie ganz ungeheuer echt erzählt, wie dieser Vater plötzlich erschrickt. Jakob hat ja auch einmal einen Traum gehabt von einer Himmelsleiter. Und als ihm einer seiner Söhne von einem Traum erzählt und dann gar noch das so weit geht, dass die Sonne sich neigt vor diesem einen Stern, da kann er das nicht einfach wegwischen. Er sagt, bloß red nicht drüber. Jakob, spür doch das geistliche Geheimnis, das tut ja Gott zuweilen. Ich bin froh, dass Gott nicht mehr durch Träume bei uns redet und dass wir sein Wort haben und klar wissen, aber dass uns Gott seinen Willen enthüllt. Und dass Josef bei seinen Brüdern manches sah, was in eine Familie des Segens nicht hineinpasste und er dem Vater darüber klagt und sagt, Vater, ist nicht gut, wie es bei uns daheim zugeht. Ist es das nicht ein Recht eines Sohnes, der unter einer großen Verheißung steht? Was dem Josef wichtig war, er sucht von Anfang an die Liebe seines Vaters, nicht die Babyliebe, nicht die Streicheleinheiten, die er bei seinem Vater sucht. Ob nicht der Vater seinen Kindern oft von dem Segen Abrahams erzählt hat, von den Nachkommen und von dem Lichtschein, der in die dunkle Welt sich hineinbegibt. Und der Josef sucht die Liebe des Vaters, er will beim Vater sein. Er will mit dem Vater übereinstimmen. Es ist ja immer so, dass wir bei den biblischen Gestalten auf einmal sehen, dass das Vorbilder für uns sind. Nicht darum, dass wir in einer Affenliebe auch als Erwachsene noch unseren Eltern nachhängen sollten. Gar nicht, das ist gemeint. Sondern eine große Sache, dass hier ein junger Mann von Gott gerufen und erwählt ist. Sie müssen nachher den Jakobssegen über Josef lesen, wie der sterbende Jakob über Josef noch einmal ausspricht. Gott, der Herr, hat dich auserwählt und hat dich gesegnet, dass du wachsen sollst und selbst die Bogenschützen können nichts gegen dich ausrichten. Du bist einer, der den Segen Gottes in unsere Welt weiterträgt. Das ist ein Geheimnis, wenn Gott Menschen erwählt hat. Und da tun sich plötzlich ungeheure Gegensätze auf. Hass. Hass. Das ertragen die anderen nicht. Die verstehen das nicht, die Brüder. Was mit dem Josef los ist. Zunächst verspotten sie ihn, zunächst denken sie, der will größer sein als wir. Also noch einmal, dass es in einer kinderreichen Familie Puffer gibt und Rangeleien und dass man sich auch mal schlägt, kommt ja vor. Aber was hier läuft, ist ein abgrundtiefer Hass. Und das, was die Bibel zeigt, ist, wo Gott Menschen ruft, da wird man plötzlich ganz einsam und allein. Da verstehen dich deine Mitmenschen nicht. Das ist ganz schwer. Wenn man in einer Ehe lebt, der eine will Gott dienen und der andere spottet darüber. Im Geschwisterkreis haben es viele erlebt. Man will morgens eine stille Zeit halten und mit Gott allein sein. Und die anderen sagen, was machst du denn da? Und dann höhnen sie und spotten sie, was bist denn du für ein Träumer? Das Schlimme ist das ja, dass das in einer Familie entsteht, wo sogar alle 12 Söhne eigentlich zur Segensfamilie Jakobs gehören. Alle stehen unter dem Ruf des Glaubens. Alle sind Fremdlinge in dem Land gewesen. Es ist ja interessant gewesen in der ganzen Geschichte der Christen. Wenn Gott immer wieder angefangen hat, Gemeinde zu erwecken und Zeugen zu berufen, dass es immer durch einen ganz harten Widerstand ging, durch eine Feindschaft, durch Spott und Verachtung. Jede Erweckung hat mit einer Vereinsamung angefangen. Da waren Einzelne, die den Ruf Gottes gehört haben. Da waren Leute, die plötzlich angefangen haben, in ihrer Bibel zu lesen, die die Liebe Gottes gesucht haben, die Liebe ihres Vaters und ganz still und einsam geworden sind und dann das ertragen haben, was andere über sie geredet haben. Ist ja gar nie wichtig, dass wir uns an unsere Mitmenschen anpassen. Es wäre ganz tragisch. Auch ich bin überzeugt, dass sie vielleicht manches hören müssen, wenn sie mit Ernst Jesus nachfolgen, auch von Mitchristen. Spott und Verachtung. Und bei den Brüdern ist es ein unheimlicher Hass. Und sie ruhen nicht, bis die Stimme und die Person weg ist. Sie wollten sie nimmer sehen. Das ist der Unruhestörer. Sie begreifen gar nicht, dass sie auf dem falschen Weg sind. Sondern sie sehen nur in Josef etwas. Ja, aber wirklich, das ist nichts Unmoralisches. Vielleicht, das kann ja manchmal bei uns sein, dass das mitschwingt, so ein fleischlicher Stolz. Ach ja, ich bin doch von Gott erwählt oder Gott hat mich lieb. Wir wollen es ablegen. Und es ist gut, wenn uns Gott alle Einbildungen, allen Stolz und allen Ruhm und alle Anerkennung wegnimmt. Gut. Und auf einmal merken sie, dass das ganze Bibelbuch hindurch, dass die Geschichte war. Ob ein David, der von seiner eigenen Frau Michael verspottet wird. Ich will noch viel geringer werden, das hatten wir neulich in der Predigt. Ob ein David vom Saul gedemütigt wird, der doch eigentlich König Israels war. Aber der das Geheimnis der Erwählung Gottes nicht mehr begreift. Jetzt bitte ich Sie nur, dass Sie unter den Widrigkeiten Ihres Lebens das Lernen von Josef. Ich will doch ganz nur die Liebe meines Vaters im Himmel suchen. Ich will doch nur ihm gehorsam sein. Ich will doch nur ihm treu leben. Ich will nicht stromlinienförmig mich meiner Umgebung anpassen, meiner Umwelt. Sondern ich will mutig ein Einzelner sein und meinen Weg gehen. Und das ist jetzt erstaunlich. Wie geht denn Josef seinen Weg? Wenn Sie es bei den Vätern beobachten, noch Abraham hat ja versucht, den Wegen Gottes nachzuhelfen. Als er keinen Sohn bekam, hat er seine Magd genommen und hat gemeint, dann macht es Gott eben auf ungeraden Wegen. Nein, Abraham, das war falsch. Und Jakob hat gemeint, er müsste dem Segen Gottes nachhelfen, indem er sich Felle an die Arme umbindet, um seinen Vater zu täuschen, seinen Isaak. Nein, wir brauchen keine Tricks. Wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich sendet, dann macht Gott allen Widerständen zum Trotz, allen bösen Machenschaften der Menschen um dich her, er führt seinen Plan durch. Es ist ja so beeindruckend, wenn man heute von so Pioniermissionaren liest oder von so Großen im Reiche Gottes, wie die oft ganz allein ihren Weg gegangen sind. Die wollten gar nichts Großes machen, sie wollten nur Gott treu sein. Die haben gar nichts organisiert, sie waren nur an ihrem Platz, wo Gott sie hingestellt hat, treu, gehorsam, sie haben sie nicht beirren lassen von allen, die sie kritisiert haben und die sie gehöhnt haben. Die ganze Geschichte von Josef ist eine Geschichte vom triumphierenden Glauben. Vom triumphierenden Glauben, auch wenn man den Josef in den Brunnen wirft, auch wenn es dunkel wird, auch wenn man ihn als Sklave verkauft, auch wenn alles nur mögliche Unrecht mit ihm widerfährt, auch wenn sie ihn mit Füßen treten.
Gott führt doch seine Sache herrlich hinaus. Jetzt wird es ja nur wichtig, bin ich so von Gott geführt? Kann ich mich mit dem Josef überhaupt vergleichen? Es wird ja da auf einmal deutlich, das ist ja bei den Gestalten der Bibel so, dass sie nicht bloß Gestalten, die uns Vorbilder sind, sondern sie haben dann erst in dem einen triumphierenden Glauben ihre vollkommene Erfüllung gefunden. In Jesus, der von seinen eigenen Brüdern, von seiner eigenen Mutter nicht mehr verstanden wird. Die sagen, komm doch raus, da draußen sind doch deine Verwandten, die wollen mit dir. Und Jesus sagt, nein, ich suche nur den Weg meines Vaters im Himmel. Und der abgrundtiefe Hass, der sich hier auftut, ist ein unversöhnlicher Gegensatz. Es ist ganz interessant, wenn Sie in den alten Auslegungen lesen von einem Helmut Frey, wie der sagt, in den Kirchen, in den christlichen Kirchen, tobt von den ersten Tagen an dieser unversöhnliche Gegensatz, dass Menschen sind, die Gott gerufen hat, und andere, die gegen diese Berufung kämpfen. Man liest mit Zittern. Und man sieht diesen Josef, wie er da drin steht. Er geht hin ins Tal Dothan. Er hat seinen Rucksack gepackt und hat die Würste hineingetan und das Brot für seine Brüder. Sie sehen bei dem Josef immer die unbefangene, natürliche Art seines Wesens. Der war nicht hochmütig. So spricht kein Hochmütiger. Er war ja ganz offen, als er den Traum bekam. Da erzählt er das, weil er selber nicht richtig einordnen kann, was dieser Traum denn für ihn bedeuten soll. Er ist ein unschuldiger Mensch. Und so geht er auch seinen Brüdern entgegen. Er ahnt ja nicht, welch ein Hass das ist. Wenn das nur Familienstreitigkeiten wäre, wo man sich mal boxt und kneift, das wäre ja alles nicht schlimm. Und da läuft er voll Freude und denkt, Mensch, wie werden die Augen machen, wenn ich mein Vesper auspacke? Und dann obendrauf noch eine Toblerone und die werden gucken und so, gell? Also richtig schön, das ist mit Liebe gemacht. Und dann kommt er zu den Brüdern und die harten Fäuste reißen ihn. In dieser Welt, solange diese Welt besteht, ist die Sache Jesu etwas Fremdes. Selbst als Jesus in sein Eigentum kam, nahmen ihn die Seinen nicht auf. Das ist eine verrückte Vorstellung, als ob man das Wort Gottes den Menschen in der Welt sagen könnte, ohne Widerspruch, ohne Spott und Verachtung zu ernten. Das müssen Sie wissen. Es ist ein Wunder, wenn Gott Menschen beruft und ihnen den Blick erleuchtet für seine Wahrheit. Und wie sie da rufen, die Brüder, seht, jetzt kommt der Träumer, der mit seinen Hirngespinsten, die sie in Packen fesseln, in die Grube werfen. Und wie sie sich den Kopf zerbrechen, wie sie ihn ausschalten können. Der hat's verdient, der hat's verdient, der ist an allem schuld. Und dann kommt die Karawane der Midianiter vorbei und dann holen sie ihn raus und sie verkaufen ihn. Ja, haben die damals schon dran gedacht, dass das mit den Silberstücken schon etwas sein könnte? Nein, nein. Aber Gott gibt uns manche Tipps, wie Dinge zusammenhängen. Und darum ist das Bibellesen immer wieder so hilfreich, wenn man das spürt. Das ist ja auch zu uns immer wieder ganz praktisch und konkret. Als gegen Jesus der Prozess gemacht wurde, war es Aufgabe des römischen Prokurators, am Ende seiner Untersuchung zu sagen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Steht in der Passionsgeschichte. Der unbefangene, römische, gottlose Mensch, muss ich sagen, Jesus hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und dann waren es die Schriftgelehrten, die brüllten, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, weg mit diesem, kreuzigt ihn. Was ist dieser abgrundtiefe Hass? Im Heidelberger Katechismus steht, ich bin von meiner Natur her geneigt, Gott zu hassen. Ich. dem müssen Sie sich stellen und müssen sehen, das ist in mir drin. Ich habe keine Lust, die Gebote Gottes zu tun. Ich habe keine Lust, Gott zu folgen. Der Widerstand steckt ganz tief in mir drin, nicht bloß in den Brüdern vom Josef. Herr, du musst doch mein Wesen verändern. Du musst mich doch erneuern. Ich brauche doch diese Bekehrung, die bei mir durchgeht, bis zu meinem Fleisch, bis zu meinem Wesenskern, bis zu meinem Fühlen und Wollen. Du musst mich zerbrechen. Ich habe doch diese Art an mir, dass ich Christus nicht will und sein aufdeckendes und klärendes Wort. Das steckt ganz tief in uns drin, dass wir Jesus hassen. Und das ist der Sinn der Josefs Geschichte. Da fängt es ganz leicht an, was man nachher in der Kreuzigungsgeschichte so sieht. Und wir brauchen eine Veränderung und eine Erneuerung, dass Christus uns regieren muss. Da kamen mal die Jünger zu Jesus und sagten zu ihm, du, da sind schon Leute zu uns gekommen, und zwar Leute, die vom Ausland weit hergereist waren, und sie wollten dich, Jesus, gern sehen. Vielleicht kommt es jetzt zum großen Durchbruch, evangelistisch, missionarisch. Vielleicht klappt es jetzt, dass die Welt dich annimmt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt. Sonst bringt es keine Frucht. Das ist zuerst nötig, das Ersterben. Wir sind heute auch sehr fröhlich und sagen, wir wollten die ganze Welt für Christus gewinnen. Denken Sie dran, dass Jesus zuerst will, dass wir wie ein Weizenkorn sterben, dass unsere Art sterben muss, dass Jesus uns nicht als die leuchtenden, strahlenden Helden haben will, als seine Diener, sondern dass er uns zerbrechen kann, schwach machen kann. Und dann steht der Josef vor uns als ein Gesegneter Gottes, der in den Brunnen geworfen wird. Wir sehen ihn, wie er am Horizont verschwindet, in der Karawane gebunden. Eine trostlosere Existenz kann man sich nicht vorstellen. 20 Silberstücke wert. Erbärmlich. Jedes Tier hätte man teurer bezahlt. Er war so schwach gemacht. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Keine Wehleidigkeit, wenn Gott das uns auch zeigen muss, was wir sind. Was sind wir? Staub und Asche. Das Große, was Sie im Josef sehen, wenn Gott Sie ruft, ist das Ihr einziges Geheimnis. Nichts anderes. Er hat Sie gerufen, er hat Sie gesandt, er ist mit Ihnen. Aber der Herr war mit Josef. Aber der Herr war mit Josef. Das Einzige, was unserem Leben Wert und Bedeutung gibt, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die sie aufrichtet, die sie segnet, die sie zum Segen setzt für andere, die sie brauchbar macht. Ach, so wunderbar. Wenn wir es doch ergreifen wie ein Josef, wenn uns die kleinen Dinge wirklich unwichtig werden vom Leben, wenn ich nur das eine habe, dass Gott mir gnädig ist. Was können mir dann noch Menschen tun? Ich wollte Sie heute fröhlich machen. Fröhlich machen, weil Gottes Gnade Ihnen gilt, weil er Sie sucht. Sie gehen in keine harmonische Welt und Sie leben nicht in harmonischen Verhältnissen. Aber der Herr ist mit Ihnen und er segnet Sie. Amen. 633, o Gottes Sohn, du Licht und Leben, 633, die ersten drei Verse.
Amen.
Herr, siehst in die Tiefe unseres Herzens und du kennst alle unsere Gedanken von Ferne. Herr, bewahre uns vor Einbildung und Überheblichkeit, auch vor Heuchelei und vor frommem Stolz. Und zeig uns immer wieder, wer wir wirklich sind, was unser Wesen ist. Wie wir auch nach unserer ganzen Art und Veranlagung dir widerstreben. Wir wollen dir danken, dass du uns berufen hast, dass du uns erwählt hast und dass wir deine Zeugen sein sollen. Herr, wie oft wollen wir deine Sache mit fleischlichen Mitteln besorgen? Und das brauchst du nicht. Du baust deine Gemeinde ganz allein. Wir wollen deine Zeugen sein und wollen deine Werkzeuge sein. Wir wollen das ganz neu bei Josef lernen, nicht widerschelten, wenn wir gescholten werden. Nicht zurückschlagen, wenn wir geschlagen werden. Sondern unter dir zu sein und dir gehorsam zu sein. Herr, hilf uns, dass wir unsere Brüder suchen, auch wenn sie uns hassen. Und wir bitten dich, dass du sie doch findest, dass sie erkennen, was allein lohnend und wertvoll ist in dieser Welt. Dass sie den Willen des Vaters suchen, vor allem anderen. Wir möchten dir auch danken, was du uns in dieser Arbeit des Waldheims geschenkt hast. Vielen Dank. Für alles, was auch dort hat getan werden können, lass du bei den Kindern Frucht aufgehen. Und wollen dich jetzt auch bitten für alle, die unterwegs sind im Urlaub, dass du mit einem Schutz um sie her bist, dass du aber auch Stille schenkst und dass du zu ihnen redest, auch die aus unserer Mitte unterwegs sind. Wir bitten dich aber auch für die Kranken, die verzweifelt sind, sich verlassen fühlen. Mach ihnen das groß, dass du deinen Plan zum Ziel führst, allen Widerständen zum Trotz. Und dass du dich verherrlichst, auch auf schwierigen Wegen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Ich möchte nur noch einmal danken an die Mitarbeiter des Waldheims bis zur Küche hin, die ihre Urlaubs- und Ferienzeit geopfert haben. Wir als Gemeinde schulden euch allen einen ganz herzlichen Dank für euren großen Einsatz gestern noch, das Haus und die Kirche geordnet und geputzt. Vielen, vielen Dank. Wir haben im Anschluss einen Taufgottesdienst. Da werden getauft Caroline und Samuel Schuppert aus Vaihingen, Ackermannstraße 45. Und Steffen und Simone Wright aus Kuala Lumpur. Unser Opfer geben wir heute, ja, es kommt immer öfter in der Zeitung, in Huambo, in Angola, ist die Lage wieder sehr gespannt. Schon die ganzen letzten Wochen und Monate haben unsere Mitarbeiter immer noch mitgeteilt über die letzten Funkverbindungen, dass sie den Geschützturner hören, die Flüchtlinge in der Stadt, ist ja immer das bedrohte Verhältnis, sie wollen dort bleiben, die Familie Seibold aus Freudenstedt und die Margarete Roth. Wir wollen für sie beten in dieser Lage. Margarete Roth macht ein ganz großartiges Programm, Ernährungsprogramm an diesen Kindern. Ganz toll.